Hallo Matthias.
Hallo Sven. Frohe Pfingsten wünsche ich dir.
Ja, gleichfalls.
Ist ja ein Fest, das mit Inspiration zu tun hat. Der Heilige Geist kommt über die Menschen und ermöglicht Verständigung und intellektuelle Bewältigung von Not.
Ach so, ich habe mich immer gefragt, was Pfingsten ist, aber jetzt weiß ich es ja.
Ja.
Dann haben wir
wäre
ja noch
bitter nötig, oder?
Ja. Aber kann sich dann ja nur noch um Minuten handeln. Ich glaube, darüber sprechen wir gleich, ne?
Ja.
Das ist ein schöner Teaser. Ich hab mich jetzt eine Woche gefreut auf das, was du gleich machst oder nachher machst.
Ich habe mich über was ganz anderes gefreut. Ich bin ja auf der Shortlist des Nostradamus Award, einem der größten Hellseherpreise Europas. Ja, jetzt lach nicht.
Ja, ich weiß. Denn du rührst jetzt in Salz in meine Wunden. Ich wollte den auch mal haben damals. Ja. Prophezeiung natürlich krachend gescheitert.
Mit wie viel Prophezeiung hattest du recht?
Ich mit einem, das hat einfach keiner zur Kenntnis genommen. Nein, ich habe ja auch nur eine eigentlich, die Klimadings und so. Und du hast aber ja viele aufgestellt.
Drei richtige Prophezeiungen. Also das Interessante ist ja auch, es gibt ja so im Nachhinein Rechthaber, also jedenfalls, wenn man es nicht vorher weiß, sondern wenn man im Nachhinein das hell sehen konnte. Ich konnte es ja vorher schon und habe in unserer Neujahressendung ja den Jahresvorblick gegeben und habe da ja meine Glaskugelergebnisse preisgegeben und ich muss sagen, ich habe eine überraschend hohe Trefferquote.
Mhm.
Gut, es stimmt jetzt nicht alles, aber doch vieles. Insbesondere habe ich ja vorausgesehen den Sieg des Schweizer Titels beim European Song Contest. Damals, ich bin auch davon ausgegangen, dass der Titel sein würde, Give Cheese a Chance. Ja, mit Käse ganz groß rauskommen. Ist ja ein Schweizer Geheimrezept und das hat dieser junge Mann ja auch geschafft. Ja, hieß er Nemo. Ja,
ja.
Ich habe es vorausgesehen, bitte.
Findet Nemo. Hochverdient findet Nemo.
Ja.
Der Sieg, ja. Ja, das hast du richtig vorher gesagt, bis auf den Titel.
Mhm. Dann habe ich, da werden wir ja auch noch drüber sprechen, die Rückkehr des Politikerattentates ja vorausgesagt. Da haben wir auch nicht ganz Unrecht gehabt. Und wo ich gar nicht wusste, wie recht ich habe, ist, dass ja jetzt die Energieerschließung des Mondes Wirklichkeit wird, oder? Das hast du mir gesagt.
Ja, da musste ich. Wollte ich dir erst verschweigen, damit du mir nicht abhebst, aber. Naja, gut, aber es ist auch nicht ganz so, wie du. Also,
es ist ja bei diesen Prophezeiungen, die sind ja immer so ein bisschen vage, da muss man ja immer so ein bisschen orakeln.
Ja, Nostradamus, du hast ja auch recht, aber ich musste auch, was ich gelesen habe, die Chinesen und die Russen machen jetzt dann Energie auf dem Mond. Und da dachte ich, oh, der Burchard.
Ja.
Aber sie machen ja da kein Gas. Also, sie machen Atomkraft auf dem Mond. 2035.
Sag mal, wie dann, lösen die denn das Transportproblem? Wie kriegen sie denn
wahrscheinlich mit der Mondpipeline, ist ja gut. Du Vorherwisser.
Ja.
Wenn nicht Besserwisser. Vorher Besserwisser.
Ja.
Insofern geht's mir zu schweigen. Ja. Ja, sonst werde ich noch kleiner in meinem Stuhl. Weil du alles weißt.
Ich habe ja das große Glück, dass ich mich nicht zu dem verhalten muss, was der Fall ist und das wissen, sondern ich sage ja irgendwas und das wird dann wirklich.
Ja, wenn das so ist.
Das ist sehr viel leichter, dann muss man.
Könntest du denn dann auch noch mal so ein paar ganz, ganz positive Dinge prophezeien? Also jetzt nicht Attentate, sondern Mondpipeline ist ja schon gut und Energiesicherheit. Geh doch noch mal in dich, ob du vielleicht für die zweite Jahreshälfte dann so Frieden auf Erden oder so.
Dinge. Ich überlege mir was. Bis zum nächsten Mal.
Okay. Ja? Das finde ich ganz lieb von dir. Wir danken dir alle sehr. Schon im
Wir müssen ja ein bisschen sparen, ne? Geiz ist ja
schon.
Das neue Strukturprinzip, weil du kennst unser Motto.
Unseres?
Ja.
Wir müssen reden.
Alles für Schottland.
Da weiß ich jetzt nicht, ob man das sagen darf.
Achso.
Moment.
Also. Guck mal nach.
Vaterlandsliebe fand ich ja stets zum Kotzen. Wer hat's gesagt? Naja, gut, das war Robbie. Das war leicht. Aber Schottland darf man, ne?
Ja, Schottland darf man.
Alles für Schottland. Ja, okay. Gutes Motto. Aber nicht alles für Deutschland. Das darf man nicht.
Ja, nicht, zumindest nicht jeder.
Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, wie Kathy Hummels, der Herr Höcke, der darf das nicht sagen. Oder durfte es nicht sagen. Und der hat 13.000 Euro Strafe, glaube ich, kassiert. Für diesen Satz, Wir machen es auch gern kurz. Der ehemalige Kanzler Schröder hat das auch gesagt, hat aber noch keine Strafe bekommen. Und Kathy Hummels fährt nicht mit zur EM, aber ihr Mann auch nicht. Aber die hat das ja auch gesagt und die konnte das ja aber ja nicht wissen, dass man das nicht darf. Sie hat sich einen schönen Shitstorm eingefangen auf Instagram und hat das dann natürlich alles gelöscht und Asche über ihr blondes Haupt und was nicht alles. Darf man nicht sagen.
Aber können wir denn jetzt mit der baldigen Verhaftung von Gerhard Schröder rechnen? Oder?
Ich glaube, da meine Frage wäre ja eher an dich. Mir scheint es immer einen Unterschied zu machen. Also vor dem Duden sind nicht alle gleich und es gilt dann wohl dieses Quod licet obi non licet Hornbach oder wie das heißt.
Nee, ich glaube, es heißt Quod licet obi non licet orbi.
Das ist, glaube ich, der Baumarkt in Rom. Nee, das heißt, glaube ich, Quod licet Bon Jovi. John Bon und
non licet. Quod licet Lollek non licet Bolle.
Ja, es wird besser. Gut, also Quod licet Jovi. Non licet Chovi.
Genau. Also was ein Chovi sich erlaubt, das darf der Ochse noch lange nicht.
Ja. Nee, oder andersrum. Oder was der Bauer darf, darf der Chovi noch lange nicht. Genau. Und der Chovi ist ja so, ist ja Höcke.
Genau. Das ist ja dieses alte Prinzip, dass in Deutschland von dem Recht nicht alle gleich sind und dass eigentlich nicht die Tat beurteilt wird, sondern die Person. Das heißt, man hat eine Person, die unmöglich ist. Und wenn die was tut, ist es schlimmer, als wenn jemand anders das tut. Also das ist ein neues Prinzip der Rechtsprechung, das der Demokratie Vorschub leisten soll, glaube ich.
Ja, aber das finde ich aber interessant, wenn ich das sagen darf.
Ja.
Die Feststellung des Gerichts, wenn ich das richtig sehe, ist ja, dass sie wussten schon, was sie da sagen. Also schon mit Ansehen der Person, dass man sagt, sie wusste genau, warum sie das gesagt haben. Während Schröder oder Kathy Hummels natürlich dafür nicht bestraft würden, weil sie ja gar nicht wissen, was sie da reden.
Ja.
Finde ich nur, ohne mich in Recht auszukennen, etwas diffizil am Ende, weil ich ja dann auch gar nicht mehr weiß, was ich sagen darf.
Da habe ich jetzt ja eine Lösung. Ich finde das ja richtig, das, was sie mit dem Höcke da machen. Also das war längst überfällig und wenn sie ihn dafür nicht dran gekriegt hätten, sie ihm was anderes um die Ohren. Da findet man schon was bei dem Mann. Der redet ja viel. Und insofern ist es auch mehr als notwendig, dass das getan wird. Und es ist ja klar, der ist ja böse, deshalb muss der auch abgeurteilt werden und die anderen halt nicht. Also darüber müssen wir jetzt hier gar nicht reden. Aber wir möchten natürlich vermeiden, dass uns sowas passiert, weil wir ja auch die Guten sind. Und deshalb habe ich eine Anfrage an das Justizministerium gestellt, eine offizielle Anfrage. Die soll mir bitte mal ein Vokabular der verbotenen Ausdrücke zukommen lassen.
Sehr gut.
Damit man das nicht aus Versehen macht. Denn das Problem ist ja, wenn man das nicht weiß, dann kann einem das ja unterlaufen, ohne dass man das beabsichtigt. Dann sagt man aus Versehen alles für Schottland und es kommt dann raus, das darf man gar nicht.
Ja, eben. Aber da rechnest du fest damit, dass wir diese Liste bekommen, weil es wäre mir sehr lieb.
Ja, da haben die aber gesagt, das wollten sie so gar nicht machen, weil sie dann nicht mehr die Möglichkeiten haben, die Leute in so einer Unsicherheit zu halten. Die meinen, es wäre eigentlich für sie viel günstiger, wenn man das nicht so genau wüsste, weil sonst würden ja so Leute wie der Höcke das vermeiden und würden dann wie der Wolf im Schafspelz sich demokratisch geben und sich nicht zu Schulden kommen lassen und dann könnte man die ja gar nicht mehr bestrafen.
Ach so, also auch so Dinge, wie wir sie früher gemacht haben, als die Gesetze noch anders waren, so mit um den heißen Brei quatschen, so mit Karle Kanzler und solche Sachen. Das wäre, oder Nuscheln, was wir ja immer noch tun.
Ja.
Wird auch das heißt, aber in letzter Konsequenz, wir beide und auch alle anderen, die sich kritisch äußern möchten oder auch nur freundlich, bewegen sich die ganze Zeit auf extrem dünnem Eis. Wir wissen gar nicht, was wir nicht sagen dürfen.
Genau. Weil sonst könnte man sich ja daran halten und würde damit die Grenzen der Strafbarkeit ja definieren. Aber es geht ja darum, den Bereich der nicht strafbaren Gesinnungsäußerungen auch zu erschließen. Und das klappt halt nicht. Ich habe da noch eine andere Anfrage gestellt an das Justizministerium, ob sie uns zumindest eine Positivliste schicken können mit Sätzen, die man sagen darf. Also das wäre ja noch hilfreich.
Ja.
Da steht die Antwort noch aus.
Ach so, na gut. Also da können wir uns aber vielleicht einen Teil wenigstens denken, wenn wir alles irgendwie ganz, ganz überzeugend loben.
Ja.
Vielleicht kommt auch noch der Tonfall ins Spiel.
Ja, also bestimmte Tonfälle. Und das andere ist, vielleicht ist ja auch, wenn man das mal grundsätzlich sagt, das hätte er ja wissen können, wenn man mal Leute fragt, ich kannte diesen Satz auch nicht alles für Schottland. Kanntest du den vorher?
Nein.
Dass der irgendwie belegt ist?
Nein, also alles für Schottland kannte ich aus
vielleicht vielen. Kann man auch dann Leute dafür verurteilen, dass sie es nicht wussten.
Ja.
Demnächst.
Aber solange wir keine Positivliste und die Negativliste auch nicht haben, ist die Abkürzung...
Halten wir besser insgesamt den Mund. Ich glaube, das ist sowieso in diesen Zeiten, man wird ja so oft missverstanden.
Ja, also, wir, ja, also Kurzfassung
wir ist... Wir versuchen uns ja für das Gemeinwohl einzusetzen und stellen so Überlegungen an, die ja eigentlich nicht nur in unserem eigenen Sinne sind, sondern auch nochmal Perspektiven für alle erschließen. Und ja, da ist man ja immer mit einem Bein im Gefängnis.
Gut. Ergebnis in Kürze. Mhm. Schnauze.
Ja.
Ja, okay. Also,
das ist so wie Steuerrecht oder überhaupt diese ganzen Bereiche, dass du dich permanent in so einer latenten Schuld und Bringschuld erlebst.
Mhm.
Das ist eine Form des Regierens.
Ja, hat was von Kafka. Aber gut, lassen wir es mal noch diesmal noch auf uns zukommen. Nächstes Mal schweigen wir dann einfach zusammen und plinkern ein bisschen mit den Augen und loben nur noch. Aber heute nicht.
Nein,
heute machen wir noch ein bisschen was Kritisches, nicht viel. Ein bisschen was Buntes, ein bisschen was Kritisches. Ich habe mich die ganze Woche gefreut über Robert, aber du ja wahrscheinlich auch, über unseren Bundesrobert.
Du meinst seine subtilen Einlassungen zum Attentat auf Vizo?
Ja, das sollten wir vielleicht erwähnen. Das haben sicherlich alle mitbekommen, was da geschehen ist. Und die subtilen Einlassungen von Robert vorher, glaube ich, die subtilen Einlassungen vom Spiegel. Mhm. Das war ja eigentlich die gleiche hochstehende Anstand von beiden. Dass man sagte, also auf Deutsch sagt er, ist auch selber schuld. Habeck hat ja im Grunde gesagt, wer diese Saat sät, der kriegt es dann halt selber ab. Ich fand dann die Einschätzung von unseren Freunden von Science Files, ich zitiere hier nur, Habeck sei ein moralisches Vakuum, die fand ich sehr, sehr schön. Also hätte ich nicht schöner formulieren können. Wir rechnen jetzt fest mit Klagen, dann mach mal, Robert. Ja, aber er hat ja noch mehr gemacht, dieser Tage. Also das haben sicherlich alle mitbekommen, du auch als Energieexperte, dass die oder nicht? Soll ich das erwähnen?
Die, ja, ich erwähne die Habeck-Filets, aus denen hervorgeht, dass sein eigenes Ministerium nicht zu denselben Einschätzungen kam im Hinblick auf die Gefahren der Kernenergie? Meinst du das?
Naja, wir sind ja schon in diesem, wir alle sind ja der Meinung, man müsste den Experten und der Science folgen, also der Wissenschaft folgen. Und es gibt ja Menschen, die was von diesen Themen verstehen, auch von den Reaktoren, die mal in Deutschland standen. Dazu gehört natürlich auch unsere Frau Lemke, die kennst du, alle kennen sie. Die wichtigste Ministerin in unserem Kabinett ist ja die Steffi Lemke.
Die mit dem Schweindel.
Ja, genau, die Tochter von Robert Lemke. Die auch wegen des Schweindel ja einen Abschluss als Zootechnikerin gemacht hat und als Briefzustellerin. Frau Lemke ist zuständig für, also Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit, Verbraucherschutz und Senioren. Und die Frau Lemke hat
Sicherheit, dass Verbraucherschutz dazu gehört?
Nee, aber Familie und Senioren. Jedenfalls hat ja die Frau Lemke mit Herrn Habeck gemeinsam wegen der nuklearen Sicherheit verkündet, die Reaktoren seien unsicher. Deswegen müsste man die sofort abschalten. Wie sich ja jetzt zeigt aus den Habeck-Filets, gibt es da tatsächlich eine Kommission für Reaktorsicherheit. Die tatsächlich heißt die Reaktorsicherheitskommission, die RSK, die genau dafür zuständig sind. Und die haben ja vehement protestiert und gesagt, das haben wir doch nie gesagt. Finde ich ganz spannend. Also es ist eine willkürliche Entscheidung gewesen von zwei Ministern, offensichtlich. Es wird Habeck nicht stören. Er hat es ja auch nur gut gemeint.
Du kennst meinen Begriff, die neue Folgenlosigkeit.
Ja, genau. Und man sagt, da haben jetzt der Sachverhalt liegt klar auf dem Tisch. Es hat keine Folgen.
Finde das spannend. Da muss man auch jetzt als Experte, das habe ich auch früh verstanden schon, dass man dann, wenn man seine Expertise in die Richtung des politischen Willens lenkt, immer sehr willkommen ist und gehört wird. Wenn der politische Willen dem nicht entspricht, dann ist die Expertise auch wertlos.
Ja, Das kennt nicht nur Bagdi, das kennt jetzt auch die Reaktorsicherheitskommission. Ja. Also wenn ihr irgendwas erzählt, fachlich fundiert, was uns nicht in die politischen Pläne passt, dann machen wir das genauso, wie wir wollen. Ja, aber es hat ja dann noch eine Zusatzdimension, finde ich. Ich will es erwähnt haben, weil ich neidisch bin, wenn dann der feudale Bundesrobert hat ja auch mal früh einen Roman geschrieben, du weißt das, Hauke Hagens Tod hieß er, glaube ich, also den Schimmelreiter abgeschrieben. Ich mache das ja auch so, also wenn ich klaue, dann nenne ich das irgendwie Hommage.
Heißt das nicht Käse? Heißt,
doch, genau, das heißt, Hommage ist Käse auf
Cheese a Chance, mein Motto.
Siehst du? Ja, das ist Käse, findet Nemo. Nee, aber jetzt hat er ja diesen Roman, der ist ja verfilmt worden. Von Steuergeld, also von den öffentlich-rechtlichen Anstalten, wo ja auch Politiker sitzen. Ich gehe davon aus, dass Robert dann auch noch den Fernsehpreis bekommt.
Ja.
Und verliehen von Beamten an ihn. Und ist doch rund. Hat aber für mich, nochmal, ich bin nur neidisch, ich hätte das auch gern.
Ja, du bist, ja genau, diese Neiddebatten, dieses Ressentiment,
ja, auch, der zu kurz gekommen,
wenn die lieber selber gerne Ministerin wären und ihre Bücher auf Staatsknete verfilmen würden.
Ja,
das ist eine ganz schlechte Basis für politisches Engagement. Das macht so unglaubwürdig, weißt du, bitte?
Wie schlechte Basis?
Ja, wenn alle sagen, ach, der Sven, der ist ja im Grunde nur neidisch auf den Robert.
Das gebe ich ja sogar zu. Ich will auch den Job haben und will dann auch, dass man meine alten, lustigen Geschichten verfilmt für Hollywood. Oh. Und das ordne ich dann einfach an.
Mit dem Unterschied, dass du das sogar kannst.
Was, das Anordnen nicht?
Nee.
Beschreiben, meinst du?
Beschreiben, ja.
Ja, ach, das ist bestimmt ganz toll, dieses Buch, das sie verfilmt haben. Ja.
Ich wollte dir ein Geheimnis anvertrauen. Ich habe ja ein bisschen Sorgen.
Ja, komm, ich habe so ein bisschen Ton weg.
Du hast doch gesagt.
Was für ein Übergang, ich wollte noch über Alp reden. Na ja, okay, so. Du hast zugenommen. Ja, da haben wir was für dich, Matthias.
Ja. Ich habe so ein bisschen hier Pölsterchen auf der Hüfte. Weißt du? Ich weiß nicht, ob das am Spargel liegt oder an der vielen Butter, die ich dazu zu mir nehme.
Ja,
stimmt. Aber wir sind ein Verbrauchermagazin.
Ja, genau, ja. Also wenn Sie zu viel Spargel auf den Hüften haben. Das heißt ja auch Hüftspargel. Dann haben wir hier was für Sie, tatsächlich. Wir sprachen schon mal drüber. Ja. Ozempic, hergestellt von, glaube ich, den Dänen, von Novo Nordisk, eine der wichtigsten Pharmafirmen der Welt. Also Ozempic, früher nur für Diabetiker, wir sprachen schon öfter darüber, wird ja erfolgreich eingesetzt bei spargelgeschädigten Doktoren.
Ich habe es noch nicht.
Nee, aber das ist, es wird ja auch war ja das Problem, dass man es den Diabetikern dann wegfrisst. Demnächst wird es ja flächendeckend ausgerollt. Also Ozempic verhilft dir zu bis zu 30% Gewichtsverlust.
Verliere ich 30% meines Gesamtgewichtes oder meines Übergewichtes?
Nein, schon deines Gesamtgewichtes.
Das sind 2% für Rüstungsausgaben, ist das vom Bruttoinlandsgewicht oder vom Staatshaushalt?
Bruttoinlandsgewicht oder vom Staatsgewicht, ja.
Du schickst 30% meines Körpergewichts in die Ukraine?
Ja. Nein, du bist danach natürlich wahnsinnig dünn. Also, verlierst 30% deines Körpergewichts.
Das Gesamtgewicht.
Bis zu, Gesamtgewicht. Möchtest du das?
Ja. Ja, das überlege ich mir nochmal. Irgendwie ist mir das jetzt ein bisschen so.
Ich finde das so so flächendeckend. Überall der Gürtel. Ja. Auch im Gehirn wird der Gürtel enger geschnallt. Ich finde das nur so überraschend, dass jetzt eine Studie nach der nächsten rauskommt. Also von Studien muss man ja immer sich selber zusammenfälschen. Vom Imperial College oder so. Man sagt, dass dieses Ozempic hilft auch gegen Herz- und Herzinfarktrisiko und gegen Schlaganfallrisiko.
Ach, immer.
Also alle Geimpften nehmt Ozempic. Das macht dünn. Gleichzeitig macht es aber auch dick. Das fand ich dann wieder überraschend, weil viele Frauen, die Ozempic nehmen und ihre Schwangerschaftsplanung schon abgeschlossen hatten, also im Sinne von, das wird nichts mehr, werden jetzt schwanger. Das ist tatsächlich ein absolutes Zaubermittel. Ja, du kannst davon, ich würde da nur.
Es heilt auch erektile Dysfunktionen.
Bei Frauen.
Bei Frauen.
Ja, nee, gut.
Oder also, Männer.
Ich finde das einfach sensationell und würde aber an deiner Stelle vielleicht doch noch ein, naja, sagen wir mal so ein halbes Jahr warten oder ein Jahr. Ob man dann, also.
Meinst du, das hat einen Haken? Ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ich frage mich immer, ob es dann Nebenwirkungen auch Nebenwirkungen hat. Also, die wir vielleicht noch nicht kennen.
Du suchst doch in jeder Suppe ein Haar, ehrlich gesagt. Komm.
Mein Gott. Ja, eine Spargelsuppe.
Pass mal auf, wir müssen jetzt echt nochmal, da möchte ich dir echt nochmal ins Gewissen reden. Also, du musst ein bisschen aufpassen. Du weißt, es gibt ja einen neuen Tatbestand jetzt auch vom Verfassungsschutz verfolgt, nämlich die Delegitimation von Wissenschaft.
Alles für Schottland.
Nein, alles für die Wissenschaft. Oh Gott. Nein, aber die Legitimation von Wissenschaft, also du weißt ja, da gibt es so ein paar Hauptdelikte wie Anzweifeln von Kompetenz, falsche Reaktion auf Studienergebnisse. Du hast die Tabelle gesehen.
Ja, ich habe das gelesen, ja.
Ja. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, dass du hier so ein bisschen Zweifel an der Wissenschaft sehen möchtest. Und du weißt, dass du damit ein Klima schaffst, das gewissermaßen dann zum Mord gegen Wissenschaftlerinnen aufruft.
Ja. Ach so, ja, das meinte Robert ja auch. Ja, ja, die Saat, die ich da sehe. Nein, ich wollte keine Zweifel formulieren an der Kompetenz der Wissenschaftler, die festgestellt haben, dass Ozempic uns alle retten wird.
Genau. Deshalb gibt es jetzt auch die Ozempischen Spiele in Paris, ne?
Gesponsert von Novo Nordisk.
Das Ozempische Feuer ist auch irgendwie entfacht worden. Aber apropos Kompetenz, du wolltest über unsere Außenministerin noch ein paar Worte verlieren.
Ja, das wollte ich auch, aber ich habe jetzt gerade, das passt jetzt aber hier gut rein, dann frage ich dich, weil, also die öffentlich-rechtlichen Kinderlehrprogramme, so verstehe ich den KiKa, darf ich denn die kritisieren? Oder darf man das auch nicht mehr? Ist das auch Wissenschaft?
Das ist entweder Wissenschaft oder es ist Staat. Es ist ja ein Verlautbarungsorgan, wo die Leitdoktrinen des politischen der politischen Dogmatismen verkündet werden. Und das
ich weiß gar nicht, wie wichtig ich das finde, dass ich dich als Berater habe. Ich habe da gelesen, KiKa, ich zitiere das mal, also da musst du mir sagen, wie soll ich damit umgehen?
Ja.
Also wenn ich jetzt, also Menschen sind wirklich nicht die einzigen Säugetiere, die transgeschlechtlich sein können. Weil in der Tierwelt können zum Beispiel auch Clownfische und Pantoffelschnecken ihr biologisches Geschlecht ändern, sagt der KiKa.
Ja.
Das ist, ich will die Kompetenz der dortigen Wissenschaftler nicht anzweifeln, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass Clownfische und Pantoffelschnecken Säugetiere sind.
Das kennst du nicht. Aber die Mama von Lemo hat doch solche Brüste.
Ja, auch Pantoffelschnecken.
Also ja, natürlich.
Pantoffelhelden wollen die wieder schreiben. Na gut, okay, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also wenn, ich habe zum Glück keine Kinder
mehr. Ja, affirmativ musst du damit umgehen. Kannst du jetzt, willst du jetzt irgendwie besserwisserisch sagen, dass das keine Säugetiere sind oder was?
Nein, ich habe ja diesen Paragraph Schnauze, habe ich ja verstanden. Ich wollte ja nur fragen, ob man das dann überhaupt noch, nach dem, was du mir gerade erzählt hast, darf ich ja die Kompetenz von solchen wissenschaftlichen Aussagen der Staatssender auch nicht mehr in Frage stellen. Also sind jetzt Pantoffelheldenschnecken.
Ich muss dich, glaube ich, noch mal ein bisschen grundsätzlicher da am Wickel kriegen. Dass überhaupt bei dir die Frage auftaucht, dass du das in Frage stellst, zeigt ja schon, dass du da einen Zweifel hegst.
Ja.
Und allein der ist schon ein Hinweis auf politische Unzuverlässigkeit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Ja. Ich glaube, das letzte
Mal. Es gab
Mal
Zeiten, da hätte man Menschen wie dich auf den Scheiterhaufen gestellt. Ich meine, da kann man wieder sehen, wie weit der zivilisatorische Fortschritt doch gediehen ist.
Mhm.
Und anstatt, dass du jetzt dankbar bist dafür, dass du hier immer noch deine komischen Verschwörungstheorien kundgeben darfst, fängst du jetzt hier noch an, Fragen zu stellen. Also bitte.
Aber das auf dem Scheiterhaufen, das waren doch nur Frauen, oder? Muss ich dann auch? Das ist ja jetzt auch wieder.
Das liegt ja in Zeiten des fluiden Geschlechts, nimmt man das nicht mehr so genau.
Ach du lieber Gott.
Ja.
Ich werde als Hexer verbrannt.
Man weiß nicht.
Ah, okay, gut. Ja, Frau Alp können wir ganz kurz machen, bevor wir zu den wichtigen Dingen kommen. Auch da habe ich an dich gedacht, weil ich wieder was nicht verstanden habe. Alp, also Annalena, hat jemanden verklagt. Mhm. Einen im Internet irgendwas Postenden, eine Meinung Äußernden. Die Meinungsäußerung bestand einfach darin, er hielte sie für die dümmste Außenministerin der Welt. Und ich habe dann dabei nur gedacht, dass du kennst den Fachbegriff dafür, ich nicht, aber ich dachte, ja, das ist doch keine Beleidigung, weil das bedeutet ja nicht, dass sie dumm ist. Eben. Sie ist nur die dümmste.
Das ist ein Komparativ und der ist bezogen auf die jeweilige Gruppe immer nur eine relative Feststellung. Das heißt, wenn du eine Gruppe von hochbegabten Außenministerinnen hast,
was wir
auf zweifellos weltweit haben, und dann gibt es welche, die haben halt einen IQ von 370 und dann hat sie vielleicht nur 180, dann ist sie auch immer noch hochbegabt und hochintelligent, aber eben von all denen die dümmste.
Genau, und das ist doch eine nicht nur zulässige, sondern auch eine wahre Aussage, nicht nur eine Meinungsäußerung, ist auch noch wahr.
Eben. So,
aber sie ist ja eine wahnsinnig kluge Frau, aber die dümmste in dieser Gruppe.
Genau.
Kann nicht verstehen. Sei denn,
was jetzt sein könnte, ist, dass sie das selber nicht kapiert und...
Das wäre aber dumm.
Nein, Was nicht der Fall sein kann. Quod erat demonstrandum.
Quod licet demonstrandum, so richtig so heißt es. Wir werden das heute noch zu fassen kriegen.
Quod libet. Cool.
Quod libet demonstrandum.
Ja.
Das wird immer schlimmer. Wir machen eine Sondersendung, lateinisch für Anfänger. Ja, nee, aber mehr habe ich nicht auf dem Zettel diese Woche, glaube ich. Nö. Oder hast du noch was?
Ich habe noch ein paar persönliche Dinge. Also zum einen würde ich gerne Anna Sophia grüßen, die mit mir einen schönen Dialog über die Rolle des Theaters begonnen hat. Das ist ein Gedanke, den ich gerne mit unseren Zuschauern teilen möchte. Ich habe ja beim letzten Mal eher spontan und metaphorisch behauptet, dass das Fußballstadion sich umgestülpt hat und dass die Welt zur Arena geworden ist. Und sie sagt, das Gleiche gilt für das Theater. Finde ich auch eine schöne Überlegung. Und deshalb hat es seinen Sinn verloren und wird deshalb immer hysterischer und kranker, weil es eben nicht mehr in der Lage ist, irgendwie die Welt im Medium des Scheins auf das Wesentliche zurückzuführen oder eine Katharsis, eine Reinigung von bestimmten Affekten zu leisten. Ich würde sogar sagen, das Gleiche gilt auch für die Psychiatrie. Auch die hat sich umgestülpt. Ist jetzt so ein Eindruck von mir, oder?
Die Psychiatrie?
Ja, dass die Welt ein Irrenhaus ist.
Ja.
Man könnte auch fragen, ob nicht vielleicht so eine Art klinische Globalisierung stattgefunden hat, dass also wir uns alle verhalten hatten wie Ärzte auf einer Fachstation für Tropenkrankheiten, was die Sicherheitsmaßnahmen angeht. Also dieses Umstülpprinzip, da haben wir, glaube ich, was ganz Wesentliches erkannt. Beste Grüße an Anna Sophia. Dann möchte ich noch berichten.
Ganz kurz, nachfragen. Nur mal ganz kurz zu Anna Sophia. Das heißt, was passiert im Theater? Wir hatten gesagt, beim Fußball können wir jetzt irgendwie uns den Mund zuhalten und mit bunten Binden spielen, weil das ist kein Ersatzkrieg mehr. Wir haben ja richtigen Krieg.
Genau.
Wir brauchen keinen Ersatzkrieg mehr. Was heißt das fürs Theater?
Das Theater hat ja eigentlich den Sinn einer Reflexion der gesellschaftlichen Verhältnisse im Medium der Kunst.
Ja.
Und auch einer Formulierung von wesentlichen Daseinsfragen, die in gesellschaftlichen Rahmungen nicht mehr auftauchen. Und das tut sie, indem sie Mord und Totschlag inszeniert, Intrigen, Verschwörungen, Traumatisierung und so weiter.
Verstanden.
Und das findet ja alles jetzt draußen statt.
Mhm.
Und was das Theater momentan in meinen Augen macht, ist, dass es... versucht in dem hysterischen Geschrei das Ganze nochmal zu überbieten, indem es also Gender-Karneval aufführt oder keine Ahnung, Flüchtlinge zu Wort kommen lässt und das ganze Gutmenschen-Thema nochmal mit einem Geschmacksverstärker, wie heißt das nochmal, was die Chinesen früher immer im China-Restaurant Mykonos,
bitte? Quod licet Glutamat.
Glutamat, genau. Ja, ästhetisches Glutamat in die gesellschaftlichen Diskurse einzubringen, was aber als zunehmend als sinnlos erlebt wird, weshalb die ein großes Existenzproblem haben und auch ein Legitimationsproblem. Und wie der Weg daraus wird, das diskutiere ich noch mit dir. Aber okay, finde ich ein spannendes Thema, weil es eigentlich den ganzen Nihilismus und die Leere des Kulturbetriebs wunderschön zeigt.
Ja, haltet uns bitte auf dem Laufenden und dann lasst uns andere Theater erfinden.
Ja.
Und andere Filme, ja.
Und da möchte ich noch erzählen, ich komme ja gerne mit Menschen ins Gespräch beim Kai Karotte, also beim Aldi bei der Kasse. Ich liebe ja den Aldi, weil da die Menschen ziemlich echt sind, die da rumlaufen. Und ich habe immer also 4 Kinder und einen ganzen Einkaufswagen und Wasser und bla. Und da war ein Mann mit 2 Flaschen Rotwein vor mir, ein älterer Herr, hinter mir. Und ich habe gesagt, gehen Sie gerne vor, damit schenken Sie mir etwas Zeit. Und er sagte dann mir, ich habe sehr viel Zeit, ich bin seit 28 Jahren Rentner. Fand ich ja nett. Dann habe ich mal ein bisschen nachgeredet, also wie alt der jetzt ist. Dann habe ich gesagt, haben Sie sich denn damit 50 verrenten lassen? Nee, es kam raus, er war kurz vor 90 in seinem Leben und war einfach, also ich meine, an Vitalität mir weit voraus. Also ich habe mich wirklich geschämt für meinen körperlichen Zustand im Vergleich zu diesem rüstigen Menschen, der auf die 90 zugeht. Und dann meinte ich, ja, dann werden Sie bestimmt ja auch noch 100. Und ich sagte, will ich gar nicht. Wieso das denn? Meinte er, ja, er würde sich noch an Deutschland erinnern. Und er hätte das aufgebaut und hätte sich sehr viel Lebenskraft reingesteckt und er könnte nicht mit ansehen, wie das alles kaputt ginge.
Ja.
Das hat mir zu denken gegeben. Ich lasse das jetzt, das hat keine andere Pointe als diese. Aber nee,
ich
hat mich sehr gut kommentiert. Am liebsten in den Arm genommen, den Mann. Und das, was ich das Beste daran fand, der hatte gute Laune doch, trotz allem.
Ja, ich frage mich das immer, ob man. Wenn ich mit meinen Kindern spreche, manchmal erkläre ich denen ja auch aus Versehen, wie das mal war. Mhm. Ich bin ja auch schon so ein alter Glatzenwundermann. Dass ich dann, sollte ich vielleicht lieber lassen. Also wäre es besser, wenn man das gar nicht weiß.
Ja.
Wenn er dann sagt, ich kann mich daran noch erinnern, wir ja auch, und die Kinder ja nicht. Also weiß ich nicht, ob man ihnen das mitteilen sollte. Wenn ich meinen Kindern so fantastische Geschichten erzähle, dass man früher, was wir debattiert haben, das ist also nicht nur, bei uns wurde immer diskutiert, und zwar durchaus ging hoch her am familiären Esstisch. Und da ging es nicht um Twitter oder irgendwas, sondern einfach um politische Fragen. Oder es ging ja auch im Parlament und im Bundestag um solche Fragen. Da gab es richtig ein bisschen Zoff und zwar ganz, ganz unterschiedliche Positionen. Jetzt haben wir so eine Einheits-SED.
Und nicht nur unterschiedliche, sondern sogar gegensätzliche Positionen.
Ja. Und ganz verrückt. Das könnt ihr ja gar nicht glauben. Also, nee. Wenn wir, stimmt auch. Sie das wissen? Na, okay, gut.
Haben wir uns ausgedacht.
Ne? Haben wir uns ausgedacht, ja. Hier.
Das ist diese Fantasy Freiheit, von der die anderen Käfigvögel immer erzählen und das stimmt auch nicht.
Gut. Aber in dem Zusammenhang, das habe ich vergessen vorhin. Das wollte ich dich, weil du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ich das völlig falsch sehe. Ich hatte ja wieder, ich sehe ja immer alles falsch, heute offensichtlich jedenfalls, dass die Diätenerhöhung um 6%, die höchste seit 30 Jahren für unsere Abgeordneten auf 11.500 Euro plus 5.000 Euro Aufwandsentschädigung für Fassadenrenovierung. Ach nee, die ist da nicht drin. Die Fassadenrenovierung gibt es extra. 350 Euro am Tag für Make-up. Aber ich fand diese Summe und vor allem die Erhöhung um 6% jetzt eigentlich unpassend. Also, und da, also hätte ich mal ausgesetzt bei den 44% höheren Gaspreisen in 2023 für den Normalbürger. Und du hast mir erklärt, das wäre zu niedrig.
Ja.
Oder was? Die sollen noch mehr verdienen?
Ja, also ich habe jetzt noch eine ganz andere Idee, die hatte ich im Vorgespräch noch nicht, aber was kaufen die denn von diesen 600 Euro?
Von den 600?
Pro Monat? Die sie mehr verdienen?
Weiß ich nicht.
Die kaufen davon Ozempic. Und dadurch wird es dann 30% weniger. Das heißt, wir verkleinern das Parlament gewissermaßen.
Um 30%?
Um 30%.
Das sind aber immer noch 7.000 Leute, die da sitzen. Also,
nein, ich finde ja, das ist tatsächlich zu wenig. Von mir aus sollten Politiker doppelt so viel verdienen. Das Problem ist nicht, was sie verdienen, sondern das, was sie dafür nicht leisten.
Ach so, also du würdest
das heißt,
schon...
Ich finde diesen Gedanken, das hat wieder so was Missgunsthaftiges. Also ehrlich gesagt, für mich das Dreifache, wenn sie denn einigermaßen einen anständigen Job machen würden... Wäre mir das völlig wurscht. Das Problem ist nicht, was sie verdienen, sondern was sie nicht leisten. Das ist und das ist für mich so eine Ersatzdiskussion. Also, diese Politiker, die kriegen so viel Geld. Es ist unanständig bis dort hinaus. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Also wenn alle Leute nicht mehr wissen, wo sie hinkommen und du siehst es an der Aldi-Kassenschlange, dass dann das, was womit Leute dann in einem Monat auskommen müssen, mit als ganze Familie möglicherweise dann von denen noch einfach oben drauf gepackt wird. Aber die eigentliche Frage ist nicht, was sie verdienen, sondern was sie leisten oder nicht leisten. Und das wird für mich durch diese Diskussion fast ein bisschen überlagert und verstellt.
Ja, dann habe ich dich richtig verstanden. Ja, ich dachte vorher, du willst tatsächlich irgendwie noch mehr für diese hervorragenden Volksvertreter. So verstehe ich das, ja. Aber dann, das würde heißen, im Moment müssen sie dann eigentlich gar nichts kriegen, oder? Wenn man es also in Verbindung bringt, Leistung und Lohn, was du ja gerade tust. Wenn sie das leisten würden, sollten sie das Dreifache verdienen und
Ja, denn heute müssen sie wahrscheinlich Geld mitbringen oder, keine Ahnung, oder ja, zur Haftung gezogen werden für das, was sie anrichten. Ich weiß es nicht.
Ja. Hm. Ah, okay. Gut. Gut. Dann sollte der Herr Lausen einen schönen Vorschlag. Das erzähle ich dir gleich noch.
Ach so. Apropos, hast du mitgekriegt, dass der Meckes jetzt einen neuen Burger eingeführt hat?
Nein.
Den Tom und Bill Lausen Burger. McPlant, was sagt ihr?
Tom und Bill Lausen?
Ja.
Tom und, nee, sag mir gar nichts.
Ah, nee, nichts. Kaulitz.
Ach so, Tom. Ach. Ich dachte, Tom, mein Bruder. Ja, Tom und Bill Lausen, nicht Tom und Bill Gates. Nein, ach, das ist so, ja auch falsch.
Ja.
Das machen wir heute nicht, deshalb muss ich nochmal hinterhergehen. Bill will jetzt Rinder impfen, das finde ich auch schön. Er macht ja die tollsten Sachen, unser Kaiser. Also das ist ja, ja, einfach.
Warum will er Rinder impfen?
Gegen Rinderwahnsinn? Nein, gegen Methanausstoß. das Volk nennt das Furz. Und Bill sagt, dass wenn er sie impft, mRNA impft, wir wissen ja, was mRNA-Impfungen machen, so mit billionenfacher Kopierung von irgendwelchen Dingen, die keiner versteht, dann würden die Rinder weniger methanisieren. Das ist gut fürs Klima. Also die Verbindung, ja, ist wieder so schön, mRNA ins Rind,
ja,
fürs Klima.
Ja, was diese mRNA-Technik alles kann, oder?
Ja, die kann alles, wie Ozempic.
Ozempic.
Ja. Ja, ja, ja.
Oh, Mensch.
Gut, aber bevor wir uns jetzt völlig verheddern, also ich habe nur noch eins, da musste ich lachen, das will ich dir dann zumindest auch erzählen, das passt auch zu Herrn Lausen, über den wir vielleicht noch kurz sprechen gleich. Da setze ich aber nur einen Link, wer Lust hat, ein bisschen Spaß zu haben. Es gibt eine Frau, ja, dann halte ich auch gleich noch hoch, gibt eine Frau, Eva Wolfangel, zumindest nennt sie sich so, vielleicht heißt es auch Wolf Angel, keine Ahnung. Wir erinnern uns an die von den russischen Hackern abgehörten Bundeswehrverhandlungen über die Sprengung von irgendwelchen Krimbrücken,
ja,
der Russen, wo man ja unglaubliches Talent haben musste, um in diese WebEx, Cisco, Konferenzen hineinzukommen. Das kann sich ja auch hier bei uns nicht einfach jemand dazuschalten, das gibt's ja nicht, da muss man ja richtig was drauf haben.
Ja.
Und Frau Wolfangel hat dann mal einfach das letzte halbe Jahr berichtet, dass sie eigentlich immer bei der fortschrittlichsten Partei Deutschlands, bei der SPD, für die ja gar nichts Neuland ist, immer in den Konferenzen der Fraktionen mitsitzt, also in den Besprechungen zuhört. Weil
wie macht sie das? Hat sie so eine Hacker-Kompetenz und
nee, kann so mit
ganz subtilen
Hacksoftware? Weil die SPD diese Einladungen und diese Räume, in denen man sich dann trifft, so wie wir das kennen, auch von den Zooms, einfach nur die Nummer hinten immer einen raufstellt.
Ach.
Also das heißt, die Frau Eva hat sich dann auch immer wieder mal gern zu erkennen gegeben, so, hallo, ich bin auch hier und höre euch zu. Hat nicht dazu geführt, dass sich irgendwas ändert, aber das ist die. Also man muss kein Hacker-Talent haben.
Ah, das ist der berühmte Hackerangriff der Russen auf die SPD, von der die Rede ist, ja?
Ja, ja.
Die machen es denen aber auch wirklich schwer, oder?
Ja,
die
SPD, das ist nicht einfach bei uns,
ja,
da einfach mitzuhören. Da braucht man schon echt Talent.
Man muss ich kann mir vorstellen, dass da die intelligentesten Staatsgeheimnisse verhandelt wurden in der SPD.
Ja, kommen bestimmt noch die SPD-Filets,
ja,
hinterher,
ja,
methanfrei.
Ja.
So.
Dann fällt mir noch was ein zum Thema Politik. Angelina Merkel hat jetzt ja, glaube ich, ihre Biografie geschrieben.
Ich gelesen,
wie mir in der, ja, das hat ja hier, das hat ja Ingo aus unserer Kulturredaktion hat das ja mir zugesandt. Und wir wollten das ja handsigniert auch in den Shop stellen.
Mhm.
Und wie ich jetzt wiederum von Bernd Zeller erfahren habe, ist schon die Verfilmung von Staatsknete unterwegs. Es ist, ich glaube, der Disney-Konzern ist auch beteiligt und Angela Merkel wird von einer Person of Color dargestellt.
Oh ja, das ist ja spannend. Ja. Das läuft bei Disney Plus oder Disney, in der ARD?
Bei Disney Doppel Plus sogar.
Toll. Ja, du hast den Titel gar nicht verraten. Dann musst du doch sagen, wie das Buch und der Film
ist.
Der
ist mir schon wieder entfallen. Wie heißt der denn?
Freiheit.
Nein.
Doch. Ach. Doch, also hier, Dings, wie heißt die nochmal? Agnes Zimmerflagg steht für Frieden.
Ja.
Und Angela hat sich Freiheit auf ihr Buch geschrieben. Das ist dann die Dinge, die uns wichtig sind.
Und Marius Müller-Bugenhagen singt dafür dann die.
Marius Müller-Bugenhagen, ja, richtig, ich erinnere mich.
Den Soundtrack. Ist auch jemand, den man Ja, wie wollen wir es formulieren?
Weiß nicht, wo du
genauso
vergessen kann.
Kulturell bedeutsam findet wie Herbert Grönemeyer.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, ja, auch das. Ich bin auch ein großer Fan von Bab, das erwähne ich jetzt mal, und bin auch ganz begeistert, was der Wolfgang im Alter dafür.
Was hat der denn mal rausgehauen?
Dinge von sich gibt.
Ich hab's schon wieder vergessen.
Ja, man kann keinen Frieden schaffen ohne Waffen, das ist dummes Zeug. Ist
verdammt lang her, dass der mal was Vernünftiges gesagt hat, ne?
Na gut. Gut, so. Ja. Wir haben uns natürlich wie immer völlig vergaloppiert. Es war mir eine große Freude. Wir machen jetzt nämlich weiter. Wir machen jetzt nicht Schluss, sondern Nein. Wir müssen jetzt endlich mal. Ich warte jetzt seit einer Woche plus 30 Minuten oder so auf das, was du letzte Woche versprochen hast. Denn ich will ja eigentlich Hoffnung haben, aber du hast eine. Wir werden so oft gefragt, was sollen wir jetzt machen? Wie gesagt, ich habe mich mit Tom auch getroffen und viele Leute sagen dann, ja, was soll ich denn jetzt machen und wie sollen wir uns vernetzen und wie kriegen wir denn jetzt die Kurve und drehen das alles zum Besseren. Und ich bin dann so ein bisschen still, weil ich denke, dazu hat Matthias was zu sagen, glaube ich, dass uns
ja
tierische Hoffnung macht.
Ja, das ist, sagen wir so, die Hoffnung beruht ja nicht darin, irgendwas zu beschönigen oder zu simplifizieren, sondern nach einer Grundlage für Entscheidungsalternativen zu suchen. Mhm. Und das heißt, es wird erstmal etwas hoffnungsloser, damit Hoffnung bestehen kann. Das heißt, ja. Ich werde erstmal ein bisschen die Komplexität der Lage nochmal schildern, um kurzschlüssige und vereinfachende Lösungen zurückzuweisen. Das ist immer der Vorwurf, die Populisten machen sich immer so alles so einfach. Manche Dinge sind auch einfach, aber manche sind einfach auch ein bisschen kompliziert. Deshalb habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, welche Fragen man denn erstmal beantworten muss, bevor man ins politische Handeln kommen kann. Damit man nicht in Fallen tappt, die andere aufgestellt haben oder an der falschen Stelle wirksam ist oder sonst. Und vielleicht auch, um zu erklären, warum es nicht so ganz trivial ist, die Menschen, die jetzt sich vielleicht einig sind darin, dass etwas nicht stimmt, zu einer Gruppe zu formieren, die dann dafür sorgen, dass alles besser wird. Auch das ist nicht ganz einfach. Vielleicht ist es auch sowieso die falsche Erwartung, dass man das an Einzelne heranträgt, die das dann machen sollen. Vielleicht muss auch jeder selbst nochmal mit anpacken in den Gemeinschaften, in denen er aktiv ist. Also, oder?
Ja, dazu sage ich gern später was. Aber ja. Also Hoffnung, weißt du ja, wenn man Hoffnung haben muss, ist schon alles zu spät.
Genau. Ich habe jetzt vier Punkte hier. Erster Punkt, worin besteht eigentlich die Krise? Das müssen wir beantworten. Zweiter Punkt, was sind die Ursachen für die Krise? Dritter Punkt, was sind Ansatzpunkte, diese Krise zu lösen? Vierter Punkt, was wären Gegenentwürfe? Und welche Sachfragen wären dabei zu beantworten? Das wären jetzt so ein bisschen, habe ich jetzt auf meiner Liste. Ich bin da ein bisschen stolz drauf. Ich hoffe, dass es hier nicht wieder in Überbeglückung mündet. Also ich meine, die Fragen, wenn ich jetzt hier Alternativen hinblätter, heißt das nicht, dass nur eine stimmt und die andere falsch ist, sondern dass man vielleicht gucken muss, wo man die Schwerpunkte legt. Also worin besteht die Krise? Sie könnte darin bestehen, dass einfach nichts mehr klappt. Also ich habe es genannt Dysfunktionalität im Bereich der gesellschaftlichen Teilsysteme. Also die Medien funktionieren nicht mehr, das Rechtswesen, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, die Wissenschaft, die Energieversorgung, die Geheimdienste. Also viele dieser Dinge machen aus verschiedenen Gründen nicht mehr das, wofür sie eigentlich da sind.
Ja.
Ja, da, glaube ich, können wir noch ein Vernehmen erzielen.
Auf unserer Seite der Kritiker ja so. Ansonsten finden ja alle alles Knorke.
Gut,
aber
ja, aber die finden das auch nicht mehr ganz toll, dass die Bundesbahn nicht mehr pünktlich ist und solche Sachen. Also das ist ein bisschen was so eine Unzufriedenheit. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass es in einzelnen Punkten Zustimmung gibt, die über unsere Blase hinaus bestehen könnte oder eben andererseits auch dann wieder in unserer Blase zur Spaltung führen könnte, weil man unterschiedliche Einschätzungen hat. Worin besteht die Krise zum Zweiten? Oder vielleicht im Wesentlichen, ich würde sagen, es könnte auch eine Sinnkrise sein, nämlich die nicht vorhandene Antwort auf die Frage, wofür soll das denn alles funktionieren? Worin würde das gute Leben bestehen? Es kann ja plötzlich sein, dass alles super funktioniert und das Leben trotzdem leer ist. Also man könnte sich ja einen wunderbaren Totalitarismus vorstellen, in dem alles funktioniert, technisch, zivilisatorisch, und die Leute ihr Leben als sinnlos erleben.
Ja.
Ja. Könnte man sagen, also wir haben letztendlich keine Antwort auf die Frage, wofür den ganzen Scheiß.
Ja.
Ja?
Ja, halte ich fast für wichtiger als das Nicht-Funktionieren von dem.
Ich auch, aber es gibt Leute, die sagen, nee, das andere ist wichtiger. Ne? Ich zeige einfach jetzt, das wirst du sehen, nicht immer Alternativen, an denen man sich einigen oder auch verstreiten kann. Das Dritte ist, was mir noch aufgefallen ist, was vielleicht den Kern der Krise ausmachen könnte, ist die Implosion eines politischen Raumes als Austragungsort, wo wir uns darüber verständigen, was der Sinn sein könnte und wie etwas funktionieren kann. Das heißt also, der öffentliche Raum als Debattenraum, in dem Menschen zusammenkommen und sagen, ist dir auch schon aufgefallen, das läuft nicht, wir könnten es besser machen oder was hältst du davon? Und das wäre für mich einerseits das Parlament, die demokratische Öffentlichkeit, vielleicht auch die Wissenschaften, die Medien, der Kulturbereich, die könnten das alles leisten, tun das aber nicht, weil sie da eine, ja, Implosion ist ja fast zu beschönigend, weil sie weil sie einfach als Orte nicht mehr dafür taugen. Weil dort eher Spaltung und Ideologisierung stattfindet als wirkliche Diskussion.
Okay.
Das wären für mich die Krisensignale und ich glaube, da kriegen wir noch eine Einheit hin, oder? Da würden wir sagen.
Ja, also in den Details werden wir uns da wieder streiten, das ist ja aber erlaubt wahrscheinlich demnächst wieder.
In jedem
Müsste
Fall.
Erlaubt sein. Ist im Moment.
Jetzt kommt es darauf an, worin liegen denn die Ursachen dafür, dass das alles nicht mehr so schön ist, wie sich das manche wünschen. Und da kann man auch verschiedene Ansatzpunkte ableiten. Ich habe jetzt mal zwei Gruppen von Ursachen genannt. Die erste Gruppe von Ursachen nimmt die Akteure und Personen in den Blick, denen man daraus einen Vorwurf machen könnte, dass das nicht funktioniert, weil sie es entweder nicht gepflegt oder zerstört haben. Mhm. Oder die zweite Gruppe von möglichen Ursachen sind Ideen oder Ideologien, deren Wirksamkeit so massiv ist, dass die Personen mit dem besten Willen nicht mehr in der Lage sind, dagegen etwas zu tun. Ich mache jetzt mal mein Register der möglichen personalen Verantwortung. Man könnte zum Beispiel zur Rechenschaft ziehen die Parteien und die Politiker.
Ja, warum nicht? Also da
könnte man ja mal machen, ne?
Dann wäre ja nichts entscheiden, eher nicht, aber kannst du ja mal probieren. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Die könnte man.
Das ist ja das, was der Tagesschau-Zuschauer ja auch als den naheliegenden Adressaten für Unwohlsein nennt. Also die Politiker sind alle doof, sind alle korrupt, dann gibt es halt immer diese bösen Vorurteile, die sind dumm, ja, diese ganzen Missverständnisse. Ja, und dann sagt, wenn wir kluge Politiker und andere Parteien hätten, dann wäre alles gut. Könnte man denken.
Ja, könnte man. Ja.
Nee, man könnte auch das Zweite noch denken. Man könnte sagen, vielleicht sind es gar nicht die Politiker und die Parteien, die maßgeblichen Entscheidungen gruppen, sondern es sind andere Akteure. Nämlich, das wäre die zweite Dimension, die man heranziehen könnte bei der Ursachenforschung, das sind die Lobbygruppen und die NGOs. Mhm. Das heißt, man erweitert den Blick und sagt, ja, da sind dann die Politiker zwar, aber manche haben vielleicht Verflechtungen zu BlackRock, andere zu anderen Unternehmen, zu Pharmakonzernen oder so weiter. Da gibt es Einflussnahmen von NGOs und Lobbygruppen. Mhm. Dann könnte man aber auch noch sagen, ja, vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass wir eingebunden sind in geostrategische Konflikte von Supermächten.
Ja, man könnte auch noch die Konzerne vielleicht nennen.
Ja, die zum Beispiel. Ja. Oder da man könnte sagen, es gibt transnationale Organisationen, davon welche mit offiziellem Charakter, wie die WHO und das WEF und so weiter, mit verschiedenen Mandaten, die entweder informell oder formell Einfluss nehmen. Also das müsste man auch, können sagen, darin ist die Ursache.
Ja. Mir fehlt da jetzt einer
noch. Nee, es kommen ganz viele noch. Ich blätter ja hin. Ne? Also man kann auch sagen, es gibt inoffizielle internationale Organisationen, wie zum Beispiel die Bilderberger oder andere Geheimtreffen. Also auch da, ich wollte nur sagen, wenn du jemanden fragst, wer ist schuld, kannst du sagen, die Bilderberger oder du kannst sagen, der Robert. Ich mach mal weiter. Dann könnte man sagen, ja, das alles sind sowieso nur Ausdrucksformen von etwas, was Uli Mies den tiefen Staat nennt. Da müssen wir uns um den tiefen Staat kümmern. Was du allerdings merkst, ist, dass ich jetzt, je weiter ich mit der Liste fortschreite, die Zugriffsmöglichkeiten und die Interventionsmöglichkeiten einer demokratischen Öffentlichkeit schwinden.
Ja.
Zugleich aber wird auch das Erklärungsmodell spekulativer. Das heißt, der Nachweis dieser Einflussbereiche ist weniger deutlich als etwa das Abstimmungsverhalten eines Abgeordneten im Bundestag, wo du sehen kannst, der hat dafür oder dagegen gestimmt. Ich mach mal weiter. Man könnte ja auch noch sagen, es gibt ja Kreise, das sind Menschen, wo du dich ja gut auskennst, die mit ihrem Geld Gutes tun wollen. Die Philanthropen, die etwa Bill Gates und so, die dann sagen, ja, wir haben halt Macht und wir haben Einfluss und wir haben Geld und wir möchten die Welt besser machen. Und man könnte sagen, die sind die Ursache der Probleme. Mhm. Es wird immer spekulativer. Ich habe noch zwei weitere Ebenen. Du merkst, wir kommen immer höher. Man könnte natürlich auch den Einfluss von extraterrestrischen Lebewesen hinzuziehen.
Oh ja.
Das ist, das ich sage nicht, dass das plausible, also ich möchte die nicht werten. Ich sage nur, was mir begegnet ist, wenn ich Menschen frage, wer ist schuld, dann sagen die, das sind die Aliens, die machen Experimente mit uns und die nehmen die Regierung als Geiseln und machen dieses und jenes. Und die verfügen über Technologien, die wir längst nicht haben und die wenden sie zunächst noch gegen uns, aber es gibt auch gute Aliens und wenn diese Technologien dann für uns zum Einsatz kommen, dann sind alle Probleme gelöst.
Ja.
Habe ich schon gehört. Wird also von Leuten herangezogen, die Umstände kritisieren und sagen, die Ursache liegt da. Und jetzt kommt die letzte Ebene. Das ist eine spirituelle Ebene, dass Leute sagen, es handelt sich um einen Krieg von Gut gegen Böse, Licht gegen Finsternis, Gott gegen Teufel. Und das alles ist der letzte Bezugspunkt. Und deshalb kann ich zum Beispiel auf spirituellem Wege auch intervenieren. Mhm. Du merkst also, dass je nachdem, welchen dieser Aspekte, die sicherlich auch miteinander verschränkt sind, ich bevorzuge oder dem die meiste Plausibilität verleihe, verändern sich die Analysen und eben auch die Interventionsorte werden andere, beziehungsweise verflüchtigen die sich oder die Interventionsarten müssen auch andere werden. Und es gibt eben Leute, die sagen, pass mal auf, ich möchte eigentlich jetzt nur eine neue Bundesregierung und dann gibt es andere, die sagen, ich möchte die Abwesenheit der Aliens, das heißt, darüber können wir uns auch wieder wunderbar entzweien.
Ja.
Habe ich noch was vergessen?
An der Aufzählung, wer ist schuld, hätte ich noch gerne noch uns genannt.
Der Souverän, der den Staat vor die Hunde hat gehen lassen, ja?
Alles. Also das ist meine persönliche Ansicht als Ergänzung, die kannst du auch weglassen. Nein. Aus der Argumentation, aber dass ich denke, da fehlt ganz wesentlich wir alle zusammen, weil wir sind alle zusammen doof und verhindern das nicht,
richtig,
was passiert. Also das sind alles Schuldige,
das Volk,
die sich zunehmend meinem Zugriff und meinem Erkennen so entziehen, was sich auch in der richtigen Reihenfolge entwickelt. Und dann von daher müsste man als totalen Spoiler am Ende sagen, aber am Anfang dieser ganzen Kette stehen eigentlich wir selbst.
Sehr gut. Sehr gut.
Und da hätte ich am ehesten den Zugriff, ich kann mein Verhalten ändern, das von Bill Gates nicht. Und da 95% von uns das nicht tun, sitzen wir in der Grütze.
Das Problem ist ja auch mit der Intervention, also schon das eigene Verhalten zu verändern, das ist nicht trivial.
Nein.
Kann man mal mit Kettenrauchern drüber sprechen oder mit so übergewichtigen Menschen wie ich.
Ich rauche gleich nochmal eine.
Ja, rauche ich noch eine. Ich hole mir auch noch ein Stück
Butter.
Hol dir
mal so ein Röllchen Butterspargel.
Spargelröllchen. Noch schwieriger wird es, wenn man andere Leute ändern will. Also das gelingt manchen Ehefrauen. Mhm. Aber so als in politischer Hinsicht ist das schon schwierig. Aber ich nehme es mit auf. Jetzt möchte ich die Ideenliste noch, also sozusagen, dass man sagt, ja, all das ist ja richtig, aber das liegt daran, dass die sich in bestimmten Gedankenmodellen bewegen, diese Instanzen, die ich gerade beschrieben habe. Und das Problem sind nicht die Instanzen, sondern die sind desorientiert, weil die sich im Rahmen von Gedankenmodellen bewegen, die an sich falsch sind. Deshalb müssen wir neue Denkweisen etablieren. Also man kann sagen, das sind so Sachen, was ich dann von meinen Kollegen zu hören bekomme, wenn ich sage, ja, das und das, es geht alles schief und daran sind die und die schuld, sagen die, nein, das ist etwa ein Prozess der Moderne. Also wenn man feststellt, dass irgendwie alles entzaubert wird und die Welt zum Material unserer Verfügung und zum technischen Zugriff, dann ist das nicht sozusagen der Zugriff von großen Konzernen, sondern dann liegt das daran, dass die Moderne der Natur die Weihen einer göttlichen Schöpfung geraubt hat und sie damit zur beliebigen verfügbaren Ressource des Gewinnstrebens verwandelt hat. Und deshalb ist das Problem jetzt nicht der Kapitalist oder der Unternehmer, sondern es ist die Moderne. Mhm. Ist für dich wahrscheinlich erstmal jetzt sehr fernliegend, aber ich hoffe nachvollziehbar. Man kann auch sagen, es ist die Postmoderne. Die Moderne war gut, die hat noch auf die Aufklärung und die Vernunft gesetzt. Die Postmoderne hat alles zertrümmert und hat uns den Wokismus und in diesen ganzen Diversifizierungskram eingehandelt. Deshalb könnte man sagen, ja, das ist die Postmoderne. Oder man kann sagen, es ist der Kapitalismus. Der Kapitalismus ist das Problem. Es ist nicht der Kapitalist an sich, sondern der Kapitalismus. Weil wenn es den nicht gäbe, gäbe es ja den Kapitalisten auch nicht. Und deshalb müssen wir jetzt nicht mit Bill Gates zanken, sondern den Kapitalismus abschaffen. Genauso gut kann man auch sagen, ja, es ist ja nicht, der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern er ist die Lösung. Wir haben einfach zu wenig Kapitalismus. Das Problem ist der Sozialismus. Hörst du ja auch immer wieder, oder?
Bei der Ursache. Ja, ich müsste dazu jetzt sehr, sehr viel sagen.
Ich mach mal gerade die Reihe und dann bist du dran. Man kann auch sagen, wenn man sagt, ja, nee, es ist also jetzt gar nicht der Sozialismus oder der Kapitalismus, sondern der Liberalismus. Dieses ewige auf das Individuum setzen und die Freiheit des Einzelnen, die keine Grenzen mehr kennt, das ist das große Problem. Ich würde noch hinzufügen, der Ökologismus könnte ein Problem sein. Also diese komische grüne Ideologie.
Das ist jetzt Abteilung 3?
Nee, das ist die Abteilung 2b. Das ist sozusagen die Ursachenforschung nicht bei den Personen und den Akteuren, sondern bei den Ideen. Mhm. Die letzte Idee, die ich noch problematisch finde, ist der Digitalismus.
Ja.
Und jetzt kann man beides in Beziehung setzen. Kann man sagen, missbrauchen Akteure diese Ideen, um ihre Herrschaft durchzusetzen? Oder sind diese Ideen so mächtig, dass diese Akteure nur Marionetten dieser Ideen sind und Ideologien und gar nichts dafür können? Und wenn man die Ideologien repariert und die richtige Ideologie aufspielt, ist alles wunderbar.
Mhm. Okay, aber
Punkt 2, Ursachenforschung. Jetzt bist du dran.
Punkt 2, A und B. Nee, wenn ich das jetzt, dann, wir wollen jetzt okay. zu Punkt, den Punkten 3 und 4 und zu der Fragestellung.
Hier kommt's jetzt.
Ob und wie wir uns denn in irgendeiner Form wehren und vernetzen und sonst was können.
Ja, da will ich, aber da will ich ja hin. Was ich sagen möchte, ist, dass du, wenn du jetzt Menschen fragst, in dem Punkt 1 noch Einheit erzielen kannst. Niedergang des politischen Systems, Dysfunktionalität des Gemeinwesens. Und das war das dritte, die Sinnkrise. So, wenn du jetzt aber schon guckst, wer ist daran schuld, merkst du, da gehen die Wege schon auseinander, weil man Schwerpunkte sehr unterschiedlich sind und das wäre und führt natürlich auch in den Konsequenzen jetzt der Handlungsoptionen dazu, dass man sich sehr unterschiedlich positioniert. Wenn man jetzt fragt, wie können wir denn was dagegen machen, habe ich jetzt vier Varianten unterschieden. Das erste wäre eine legale Variante, nämlich im Rahmen des Systems. Wir wählen einfach was anderes. Wir mobilisieren die Massen, wir betreiben Aufklärung, wir versuchen eine Partei zu gründen. Das bestätigt eigentlich die bestehenden systematischen Bedingungen und versucht im Rahmen des Systems zur Lösung zu kommen. Hat einen großen Vorteil, es ist legal und es ist im Einklang der Mittel, die wir wählen, mit den Zielen, die wir verfolgen. Das heißt, wir möchten Frieden und versuchen, ihn mit friedlichen Mitteln zu erreichen. Wir möchten Demokratie und Rechtsstaat und verwenden demokratische und rechtsstaatliche Mittel, um diesen zu erreichen. Problem, es ist relativ erfolglos, weil die Gegenseite das nicht so sieht.
Ich habe mit Wolfgang Niedecken gesprochen, also Frieden schaffen mit weniger Waffen gibt es nicht. So, also gut, das ist der eine Weg.
Das wäre der
eine Weg.
Der zweite Weg wäre.
Wird nicht wählen, das ermutigt ihn nur.
Der zweite Weg wäre ein illegaler Weg.
Ja.
Dass wir, und den schließe ich für mich kategorisch aus, ich sag's, ich zähle ihn jetzt nur auf, weil er einfach auch eine Diskussion ist, dass wir zwar für das System kämpfen, aber gegen die Akteure und zwar mit illegalen Mitteln. Das heißt, wir würden Desinformation verbreiten, illegitime Mittel, wir würden möglicherweise auch zu Gewalt greifen. Das ist ja ein Teil
keine
des politischen
Option für
Kampfes,
uns, aber
bitte?
Genannt als Möglichkeit, keine Möglichkeit für uns. Was bleibt uns noch?
Wir können auch ein neues System anstreben mit illegalen Mitteln. Wir können mit legalen Mitteln ein neues System anstreben. Wir könnten also zum Beispiel, es gibt ja diesen Gedanken, dass das Grundgesetz nur etwas Provisorisches ist, was durch eine Verfassung zu ersetzen wäre. Das heißt, wir könnten versuchen, im Rahmen der gegebenen Gesetze die Grundbedingungen unserer Staatlichkeit günstiger zu gestalten.
Das ist immer eine Unterabteilung von 4a, oder?
Ja,
wählen oder sich darauf bestehen, dass wir uns jetzt mal eine Verfassung geben. Das auch müsste ja jemand erlauben.
Genau. Letzter Punkt, vielleicht der letzte Punkt, den man auch mal wieder hört, das ist aber kein wirklicher Ansatzpunkt, das ist die Strategie, rette sich wer kann, das ist sowieso alles verloren, wir überleben die Katastrophe. Finden wir auch. Ne? Wäre auch nicht meins, aber gut. Jetzt kommt es, jetzt wird es wieder interessant. Gegenentwürfe. Auch darüber müssten wir uns ja einigen. Worin besteht er? Es ist, glaube ich, leichter, Menschen darin zusammenzuführen, wogegen sie sind, als für etwas, wofür sie sind.
Ja.
Und da könnte man sagen, wir müssten jetzt zweierlei bestimmen. Wir müssten erstmal die Sinnfrage orientieren und die könnten wir konservativ beantworten, wir könnten sie auf der sozialen Ebene beantworten, wir können sie auch liberal beantworten. Das kennst du vielleicht, dass Leute dann da sich darüber entzweien. Dass die einen sagen, wir haben viel zu wenig Liberalismus, die anderen sagen, es muss alles werden wie früher. Dann gibt es wieder welche, die mehr Soziales wollen. Und was wir auch beantworten müssen, ist, wie das Gemeinwesen denn dann gegliedert werden soll. Also welche Bezugsräume eine Rolle spielen, also zum Beispiel direkte Demokratie, kommunale Systeme, große Strukturen, die Europäische Republik, die Anarchie, darüber können wir uns sehr, sehr entzweien.
Und mal ganz kurz, ja, was zu ergänzen. Also spätestens da, weil wir immer noch bei dem Punkt sind, wo könnten wir denn gemeinsam hin? Spätestens da trennen wir uns so endgültig.
Ja, 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 eben. Ja, das finde ich, so, find ich jetzt so pessimistisch. Das, ich habe ja einen Vorschlag gemacht, wie man das zusammenführen kann. Also das ist ja, ich halte es nicht für aussichtslos. Wir müssen es halt nur diskutieren und die Leute müssen sich klar machen, dass sie da Entscheidungen treffen und dass das ein Punkt ist, an dem man sich trennen kann. Und nicht zuletzt Sachfragen, also zum Beispiel, wie verhalten wir uns im Umweltschutz, wie stellen wir die Energieversorgung sicher, was ist der Kern eines Bildungswesens? Und dann auch, wie werden diese Sachfragen realisiert? Du hast mir ja gesagt, wunderbar, dieses dänische Modell, wir finden das an der Oberfläche gut, aber wie wird es denn strukturiert? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich mit kommunaler Verwaltung auskennst und diesen Abrechnungsverfahren. Da gibt es die Doppik und es gibt die Kameralistik. Sagt dir das was?
Nie gehört.
Ja, es ist strukturell hochinteressant, es ist ein spannendes Thema. Das dient eigentlich dazu, wie du gewährleisten kannst, dass bestimmte kommunale Dienstleistungen erfolgreich laufen und wie die einzelnen Bestandteile etwa einer Kommune sich zueinander verhalten. Kameralistik bezieht sich auf die große Schatulle, in der ein Budget ist, also die Schatztruhe, aus der man Geld nehmen kann. Doppik macht doppelte Buchführung und zerlegt eigentlich sowas wie eine Kommune in verschiedene Subunternehmen, die miteinander wechselseitig Abrechnungsverfahren durchführen. Das klingt erstmal nach einem Organisationsmodell und ich würde auch sagen, das ist nachrangig. Wichtig ist, dass es läuft, aber das Perverse ist, dass je nachdem, welches dieser Modelle du veranschlagst, du Folgen hast, die die Oberfläche dessen, was da gewährleistet werden soll, so verändert, dass es in einem Geist passiert, der dir zuwiderlaufen kann. Das heißt, du hast eine ganz andere Form von Orientierung, die die Handlungsmöglichkeiten etwa eines Bürgermeisters völlig an die Ketten legen. Das heißt, wir müssen nicht nur sagen, was wir wollen, sondern wir müssen auch fragen, wie wird es gewährleistet? Das heißt, welches ökonomische System spielt eine Rolle, ja, und so weiter und so weiter. Was glaube ich, jetzt deutlich wird, ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle schwindelig geredet und die Leute haben längst abgeschaltet, ist, dass wir es mit ziemlich vielen Sachfragen zu tun haben und dass die Einigung einer Opposition nicht nur daran scheitert, dass dort viele Menschen mit ihrer eigenen Menschlichkeit zu kämpfen haben, ihrer Eitelkeit, ihrem Alpha-Männchentum oder ihren finanziellen Interessen oder ihre Eitelkeiten oder sonstiges, sondern dass in der Sache sehr viele Fragen noch offen sind.
Ja, hast du also dann doch den deprimierenden Schluss so mal en passant hingestellt, denn die anderen, die Punkte, die persönlichen Punkte hast du ja bisher gar nicht genannt, also die persönlichen Eitelkeiten, Interessen und so weiter. Ich bin ja immer wieder beim Menschen.
Ja.
Die Probleme, die du jetzt zusammengefasst hast, reichen ja eigentlich schon. Selbst wenn wir alle, altruistische Edel der Engel wären, wäre ja das schon eine, sagen wir mal, mindestens große Hürde. Da wir das aber nicht sind, altruistische Engel, sondern völlig ungeeignet für alles.
Siehst du die Chancen jetzt nicht so allzu groß, dass es wird, oder wie?
Nein, ich höre dir ja zu. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, dass man schon den Menschen da irgendwo mal reinschreiben muss in die Analyse. Und ich sehe das Problem eher dort. Also nochmal.
Du meinst, das ist trivial, was ich hier beschreibe?
Nein. Das ist alles nicht nur nicht trivial, sondern es ist auch alles extrem wichtig. Ich würde nur nicht aus dem Auge verlieren wollen, weil das mich am meisten umtreibt, dass ich bei den Einzelnen, bei den Menschen, jenseits der Fragen, die du alle nennst, die kommen dann auf uns zu. Aber ich finde ja eigentlich nicht mal einen oder doch ein paar tausend, aber nicht viele, die sich selbst auch mit in diesem ganzen System sehen und sagen, ich bin auch Teil des Problems und muss auch mit den anderen jetzt zusammen irgendeinen tatsächlich mitfühlenden Weg als Mensch finden, muss mich auch zurücknehmen in vielem, wenn wir gemeinsam was erreichen wollen. Das scheint mir völlig zu fehlen. Also bevor das Ganze, was du eben aufgemacht hast, überhaupt anfängt, sehe ich schon ein Problem mit der inneren Verfasstheit der Menschen.
Du bist also noch skeptischer als ich.
Ja. Ja. Also falls du nochmal mit Uli Mies sprichst, dann zu sagen, ja, für einen Gruß von mir.
Ja gut, das war jetzt meine Analyse anlässlich. Das Uli Mies hat, Uli Mies, weshalb ich den jetzt Uli Mies Bezug nehme, für den ist etwa, wenn man den Marktradikalismus überwindet, wäre schon viel gelöst. Da würde ich halt sagen, nee. Das stimmt schon von der Analyse nicht.
Ja, aber das ist die größte und wichtigste Frage überhaupt, ob es die Verhältnisse sind oder die Menschen darin. Also genau. Ob wir den Menschen ändern müssen zuerst, Henne oder Ei oder das System. Das ist tatsächlich der Punkt. Ich denke, wir sind sehr, sehr weit gekommen.
Nur haben wir denn andere Menschen als die, die wir haben?
Nein.
Das ist das große Problem, dass das die Neigung besteht und von der zucke ich voll Erschrecken zurück, dass wir einen Neustart oder eine Art Great Reset sich wünscht, wo man für die neuen Zeiten einen neuen Menschen auch braucht. Mhm. Und ich mag das nicht.
Nein, das verstehe ich, dass du das nicht magst. Ich bin jetzt auch nicht in den gleichen Club wie Bill und Klaus. Also, dass man sagt, das platt gesagt, das hat doch mit denen alles überhaupt keinen Sinn mehr. Also wir Big Tech und wie wir alle heißen, haben die zwar dahin manipuliert, dass sie solche Vollidioten geworden sind, aber es hat einfach wirklich mit denen keinen Sinn mehr. Lass uns die wegmachen und dann lass uns neu anfangen mit 2 Milliarden. Das reicht ja auch. Das ist ja deren unausgesprochene oder auch ausgesprochene Haltung. Ich will jetzt aber auch gar nicht pessimistisch sein, sondern du weißt, was ich meine, dass ich sage, wir brauchten dann auch einen Blick in den Spiegel und mal zu sagen, so, wer bin ich, wo sind überhaupt meine Macken und so weiter und wie komme ich denn mit den anderen zusammen? Das ist alles Fantasy, was ich hier erzähle. So, dass wir ja gemeinsam etwas verändern können. Ja, ich finde das ja gar
nicht
so Fantasy.
Darf ich jetzt mal ein bisschen Hoffnung verbreiten? Und zwar bitte nicht so nach dem Motto, am Ende muss auch was Gutes sein, damit wir ins Handeln kommen.
Doch, alles für Schottland.
Hast du jetzt Schottland gesagt?
Nein, Schottland.
Alles für Schottland?
Alles für Schland.
Schottland, das würde ja wieder eine Beziehung zu uns aufbauen. Also nee.
Ja, nee, du würdest jetzt was Positives sagen. Alles für
Schottland, ein schöner Sendungstitel, oder? Ja, so. Hoffnung verbreiten. Auch wenn man mir das manchmal nicht so anmerkt, ich mag Menschen.
Mhm.
Und ich habe vielleicht die Gabe oder auch den Makel, dass ich in jedem was Gutes sehen kann. Und ich glaube, das... Ja. Oder? Kannst du doch auch?
Ja, ich glaube, das verbindet uns. Aber
und das bedeutet doch auch, dass es nicht aussichtslos ist, sondern dass wenn dieses Gute zur Geltung kommen darf, Resonanzen entstehen zwischen den Menschen, die zumindest den Traum von einem besseren Leben mit einer realen Grundlage versorgen. Das heißt, ich halte es nicht für aussichtslos, die Menschen zu vereinigen. Wenn du von bedingungslosem Grundvertrauen sprichst, dann ist das ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern du hältst das ja für eine realistische, durch Menschenkunde abgesicherte Möglichkeit. Also insofern halte ich das erstmal nicht für aussichtslos.
Nein, ich glaube auch, da treffen wir uns in vielen, Herr Bregmann hat mal ein gutes Buch geschrieben, im Grunde gut. Ich teile das. Ich glaube, dass die meisten Menschen so zur Welt kommen und auch im Grunde gut sind. Aber es ist eben eine große Zahl, so 80-90%, die das alles da ja vergessen haben, ob sie daran jetzt selber schuld sind oder nicht. Völlig unerheblich, aber ich denke, wir stehen da gerade vor einem relativ großen Problem. Nicht, was die Anlagen betrifft. Und ich mag auch Menschen. So, aber dass man sagt, ihr bewertet das falsch, weil ihr das nicht wisst. Ihr habt keine Träume mehr, ihr habt alles vergessen. Ihr habt das Menschliche, schätzt ihr falsch ein.
Da fällt mir ein alter Begriff für Bildung ein, der bei Platon auftaucht, nämlich Anamnesis. Das heißt, dass Bildung darin besteht, sich wieder daran zu erinnern, eine Art Wiedererinnerung an das Gute. Das ist also nicht ein Herantragen von außen, dass sie sich von außen gut machen, das wäre der neue Mensch. Sondern sie daran zu erinnern, dass sie doch eigentlich gut sind. Ist das nicht schön, dass wir das Leben darin bestehen könnte, dass die Menschen sich wieder daran erinnern?
Ja, Anamnesis, habe ich noch nie gehört.
Nee, müsste ich nochmal bei anderen Gelegenheit ausführlicher machen, diese Anamnesis-Lehre. Das ist Sokrates macht das mit einem politisch nicht ganz korrekten Praxisbeispiel. Und zwar geht es ja darum, Sklaven gab es ja in der antiken Polis und die wurden ja als minderwertig erachtet. Und Sokrates weist jetzt nach, dass alle Menschen schon alles in sich tragen an einem Sklaven, den er reinholt und ihn ein mathematisches Problem lösen lässt. Obwohl er niemals zur Schule gegangen ist und er sagt, das ist alles schon immer in uns drin, weil es wir von Geburt aus eine Seele in uns tragen, die das Gute geschaut hat.
Ja,
das ist ein schöner Gedanke. Ich will jetzt nicht zurück auf die Metaphysik des Platon, aber erstmal jedem alles zutrauen und auch zu sagen, da ist alles Gute schon drin, finde ich nicht verkehrt.
Ja, aber nicht nur die, also einmal erstens jetzt ist die Leseempfehlung dann die Metaphysik des Platon, zweitens Rutger Bregmann
auf Deutsch im Grunde
gut. Dialog, Dann können wir noch Herrn Westphalen nennen, die Wiederentdeckung des Menschen, wo man einfach sagt, genau was du sagst, dieses sich zu erinnern und das zurückzuholen und daran zu erinnern, dass der Mensch gut ist und was der Mensch ist, das kann man dann sogar hervorragend belegen mit nicht nur anekdotischen, sondern auch mit tatsächlich Studienergebnissen, wie die Menschen so sind, bevor wir sie kaputt machen.
Ja.
Fand ich hochspannend, wie gesagt, gerade bei Westfalen. Liebe Grüße.
Ja. Darf ich noch was mit Hoffnung machen? Da ist vielleicht das, wo wir uns entzweien, wo ich aber auch jetzt gar nicht werben möchte für meine Variante, sondern nur begründen möchte, warum ich die wähle. Also ich würde gerne deinem Traum folgen, aber du hast im Vorgespräch selber eingestanden, dass du eine Gewährleistung für das Funktionieren, selbst wenn es keine äußeren negativen Einflüsse geben kann, nicht gegeben kannst. Also oft ist ja so, dass es gute politische Experimente gibt, wie auch etwa, du hast auf Gaddafi verwiesen, die dann allerdings das Unbehagen der Nachbarn und der Weltmächte mit humanitärem Herrschaftsanspruch auf sich ziehen und deshalb scheitern solche Experimente. Aber es gibt natürlich auch Scheitern, die aus der inneren Unausgereiftheit von Ideen resultieren können oder aus Ressourcenmangel. Wie du sagst, also wenn wir auf Ölquellen säßen, könnten wir den Sozialstaat sicherlich anders finanzieren als in Gender Wonderland.
Deshalb würde ich
gerne erklären, warum ich konservativ bin, weil ich dann auf das zurückgreifen würde, was nicht perfekt war, aber zumindest funktioniert hat.
Ja, da entzweien wir uns.
Genau.
Aber das
ist Feigheit bei mir. Ne?
Gut, da entzweien wir uns nicht. Ja. Nein, das weiß ich nicht. Da gibt es auch einen Weg, das machen wir dann vielleicht mal wieder irgendwie demnächst 2 Stunden. Also meine naive neue Weltsicht zu verbinden mit dem Konservativen. Weil ich glaube, ein Philosoph, den ich kenne, hat mal gesagt, nur weil es sich bewährt hat, muss es ja nicht schlecht sein. Weiß, von wem ich spreche.
Ja,
Wege aus der Lebenshilfe, Dr. Matthias Burchardt. Wenn ich da anderen leicht anderen Ansatz habe, heißt das ja nicht, dass ich das
wegwischen will. Also du lässt das Bewährte auch nicht ausschlagen.
Nein, um Gottes Willen. Also Wertvorstellung zu haben, dann irgendwie die Werte zu benennen und zu entwickeln und auch natürlich auch zu Bedingungen zu machen, also daran zu erinnern, das ist ja alles wichtig.
Ja.
Das heißt, wenn jemand jetzt etwas Neues machen will, heißt es ja nicht, dass er das Alte automatisch komplett alles wegwirft.
Ach,
also ein völliges Missverständnis. Dann sind wir aber in den Punkten 1 bis 4. Also deswegen hätte ich an vielen Stellen dann auch Fragen gehabt. Die stelle ich hier nächstes Mal.
Ja, sehr gut.
Ich glaube, um es mal nochmal mit 2 Freunden optimistisch zu wenden am Ende. Paul Schreier hat, glaube ich, im Gespräch gesagt, dass wir hier auch auf dem Kanal haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die derzeitigen Bestimmer und Herren der Welt, ob das jetzt der tiefe Staat ist oder Big Tech oder wer auch immer, oder Klaus Schwab, was da am Ende steht als Vision oder was dabei rauskommt für uns Menschen, die wir alle sind, ist kein besonders attraktives Versprechen. Es ist nur nicht so richtig transparent und klar, weil wir so durch die Gegend gescheucht werden und in Panik versetzt werden. Aber deren Ausgang, was da am Ende dabei rauskommt, ist komplett unattraktiv für alle. Die haben nichts anzubieten. Sollten wir nochmal vertiefen, gelegentlich. Und wie gesagt, auch Tom war ja nur hier, der ist ja viel optimistischer als wir beide, der Herr Lausen, und sagt, ja, das ist jetzt einfach noch ein Kampf für die nächsten 4-5 Jahre bis 2030, wo wir weiter aufklären werden und die Menschlichkeit hochhalten und mal gucken, wie das ausgeht. Es wird vielen, vielen Menschen auf dem Weg auffallen, dass ihr Unwohlsein und auch wenn das alles ein bisschen diffus ist, nicht kleiner wird. Und dass wir was ändern müssen. Und schauen, wie wir das machen. Oder auch nicht.
Ja.
Halt nicht.
Ja.
Dann denken wir uns das halt aus. So, schreiben nur ein Buch und machen nur einen Film. Über ein konservatives Utopia.
Wir bedanken uns, glaube ich, bei unseren Zuschauern dafür, dass wir sowas entfalten dürfen und ihnen damit ein Geschenk machen dürfen für eine Nachdenklichkeit und eine Resonanz finden, die nicht selbstverständlich ist, und möchten, glaube ich, auch noch eine Leserpost vorlegen.
Das wollte ich jetzt nicht mehr machen.
So,
nee, das machen wir ein andermal.
Okay.
Gut. Nee, ich sag das jetzt mal. Doch, ich wollte das ja ausführlich stundenlang jetzt machen. Shanna heißt sie. Vielen Dank. Hat uns 10 Euro geschickt. Und im Vorwissen, was du heute machen wirst, dass du mal wieder eine halbe Stunde Preziosen verschenkst, schreibt Shanna einfach: wunderbare Arbeit, seien Sie stolz darauf und sagen Sie offen dem Publikum, dass das bezahlt gehört. Und das unterschreibe ich. Was der Herr Burchert da gerade gemacht hat, dass das bezahlt gehört. Wir haben weiterhin 2-3% Unterstützer. Wir schätzen und lieben euch für das, was ihr tut. Und alle anderen sind wir einfach dankbar, wenn ihr auch mitmacht. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen heute, außer schön, dass wir Unterstützer haben.
Ich muss jetzt sowieso zum Erwachsenen schwimmen.
Ja, ja. Ach, tatsächlich.
Ich habe mich jetzt angemeldet.
Ja.
Ja, da war ein Kommentar, der hat Leute gesagt, ich wäre so ein bisschen verklemmt. Ich glaube, ich weiß nicht, es wurde ja nicht auf mich zugeschnitten, aber ich habe mich angesprochen gefühlt und ich dachte, dagegen muss ich angehen. Deshalb habe ich mir jetzt so eine 10er-Karte geholt.
Mhm. Ich lasse dir ein 1,80 mal 60 großen Schwimmflügel schicken. Den kannst du dann ganz Körper anziehen.
Ja.
Das, also irgendwie,
da bin nichts passiert.
Na genau.
Ja, das, danke. Das
darf ja nicht. Nicht, dass da irgendwas schief geht, dass du dann nicht wieder zurückkommst oder so.
Nein. Ich werde beim nächsten Mal berichten, wie es war.
Ja, verschollen beim Erwachsenenschwimmen jenseits der 3-Meilen-Grenze. Das macht keinen Quatsch.
Wir haben noch was Schönes für unsere Freunde.
Ja, ach so, ja. Nächstes Wochenende, genau. Sprechen wir über das Ende des Buches. Und da steht noch ein Fragezeichen drin. Vielleicht wird das auch ein Ausrufezeichen. Und das machen wir auf dem Freunde-Kanal. Und es geht, vielen Dank an euch, es geht dann auch wieder noch eine Mail raus, obwohl das die zugeteilten Passwörter noch gelten. Aber wir schicken noch eine Mail. Okay. Nächsten Sonntag um 12 nicht hier, sondern auf dem anderen Kanal. Und in 2 Wochen dann wieder hier.
Ich muss jetzt wirklich los, ja?
Ja, ich weiß. Dann
muss man sich immer so lange vorher duschen. Das dauert
ewig. Ja.
Gucken, kontrollieren die Hygiene, ob man geimpft ist,
ja, und so. Schwimm nicht so weit raus.
Nein.
Wir sprechen uns noch.
Das ist gefährlich.
Pass auf dich auf.
Ja,
bis nächste Woche.
Danke.
Bis dann.
Tschüss.